Jetzt kommt die Werbung.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von Armed Angels und auf die Kooperation habe ich mich wirklich gefreut. Jana, du weißt es immer, wenn der elendlange Winter vor allem in Berlin vorbei ist, wenn die graue Tristesse endlich den ersten Sonnenstrahlen weicht, dann mache ich was?
Seit Jahren meine Leinenklamotten immer.
Dann ziehe ich Leinen an. So, das mache ich seit Jahren und jetzt endlich auch mit Armed Angels. Ich will dem Frühling signalisieren, hier bin ich, ich bin da, ich bin auf dich eingestellt. Auch wenn es bei dir gerade noch nicht so weit ist, macht nichts. Ich nehme dich bei der Hand, lieber Frühling. Ich bin da und jetzt endlich auch mit Armed Angels.
Ja, ich finde es aber auch wirklich toll, dass gerade so ein deutsches Unternehmen, die kommen ja aus Köln, das Label sitzt in Köln, wirklich seit 2007 schon auf nachhaltigere Kleidung setzt. Das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ich habe mir zum Beispiel so eine schwarze Leinenbluse bestellt. Ich finde, das sieht immer, ich habe auch so eine Serie geguckt, da ist letztens eine rumgelaufen, die hatte so eine tolle schwarze Bluse an und das Wissen alleine darum, dass das ohne gefährliche Chemikalien hergestellt wurde, gibt mir auch einfach dann schon ein besseres Gefühl. Und Leinen, das passt auch, finde ich, so zu den Temperaturen, gerade im April, wenn es jetzt doch mal ein bisschen wärmer wird, ne? 20 Grad teilweise haben wir schon. Und der macht zwar auch, was er will, es gibt auch kältere Tage, aber dann hat ja zum Beispiel Armed Angels auch so Strick online. Das ist ein bisschen wärmer und es sieht auch ganz toll aus. Also coole Sachen haben die.
Yes, Spring is Springing, so heißt die Kollektion. Das ist sie von Armed Angels, eine wirklich... Ja, du hast gesagt, tolle Kollektion, ich habe auch was aussuchen dürfen. Ich bin auf weiße Leinenhose gegangen.
Ja klar, was sonst?
Ja. Und haben aber auch so ein Strickshirt gekauft. Ich liebe das, eine wirklich tolle Kollektion. Und Jana, bis zum 5. Mai könnt ihr euch da auch was aus der Kollektion aussuchen mit 15% Rabatt. Antenne Allmann 15. Das ist der Code, den ihr eingeben müsst. Dann bekommt ihr 15% bis zum 5. Mai. Und den Link, den packen wir euch wie immer in die Shownotes.
Das war die Werbung.
Oh Mann, oh sorry, ich bin so gestresst heute. Oh Gott, ich bin hier reingedroppt. Meine Hose ist auf. Ich habe eine absolute Zwiebelfresse Deluxe. Oh Mann. Hallo Julian. Hallo liebe Wir machen einfach weiter. Wir ziehen es aber durch, Julian. Ich weiß nicht, was los ist heute. Weißt du, woran das liegt? Das ist Karma. Wegen des April-Scherzes, glaube ich.
Ey, nochmal fettes Sorry. Ich glaube, ich habe selten und so richtig traurige Nachrichten auch bekommen von Leuten so, ey, das ist so krass. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen und das Video von Jana gesehen. Ich wollte sagen, ich bin vor 2 Minuten auf euch gestoßen und jetzt bin ich so froh, dass ich noch so viele Folgen nachhören kann, wo es jetzt aus ist. Ich so, nein, hört die Folge, Leute, es ist alles gut, wir sind noch
Man
da.
Man muss aber dazu sagen, ich finde es auch mal dumm, sich für den April-Scherz zu entschuldigen, weil von der Art ist das ja auch das, was man macht, ja. Also ich meine, in den April schicken, du weißt ja, dass du dann Menschen verarscht auf eine Art und Weise, aber genau solche Nachrichten, wo dann auch noch Leute geschrieben haben, dass sie uns eben jetzt erst entdeckt haben und von vorne angefangen haben und deswegen froh sind, dass sie einfach 2 Jahre nachhören können, aber genau das habe ich auch gelesen so oft und ich dachte mir, oh Mann, hör dir die Folge an.
Ja, wirklich,
aber, ja.
Naja. Ja, Jana, es gibt so viel auf dem Zettel. Ich weiß, du hast auch irre viel, aber lass mich vielleicht mal meine Sache kurz erzählen.
Du willst jetzt bestimmt anfangen mit Stefan Raab.
Stefan Raab steht auf meiner Liste. Dann, ich habe wirklich so viele Themen heute mitgebracht. Erst, genau, lass chronologisch anfangen. Stefan Raab. Also, für alle, die jünger sind als 20 Jahre, die uns hören, mag es ja auch geben. Stefan Raab ist eine gottverdammte Legende, wenn man so alt ist wie Jana und ich oder tendenziell älter. Ne? Der Mann hat angefangen, bei Viva zu moderieren. Da ist der, also eigentlich sein Metzgermeister, hat dann bei Viva angefangen zu moderieren und ist zum absoluten Kultmoderator geworden. Hat mit TV Total eine Sendung gehabt, das Late Night in Deutschland, die auch wirklich funktioniert hat. Da waren Stars wie Eminem, Rihanna, you name it, alle waren da drin und man hat sich nicht fremdgeschämt, weil der es irgendwie drauf hatte, mit denen so umzugehen, dass man das Gefühl hatte, okay, dieser Wetten-das-Reflex, der greift nicht, die haben da echt eine gute Zeit, die finden es toll, dass sie da bei Stefan Raab, bei TV Total sind und hat das einfach gerockt, hat so viele Innovationen gehabt, Schlag den Raab, Schlag TV Total, VOG-WM, Turmspringen, also der hat so richtig Fernsehdeutschland nach vorne gebumst, das kann man sagen. Dann ist er vor 9 Jahren, hat er angekündigt, mit 50 war immer mein Ziel aufzuhören, hat er genauso gemacht und mit seiner letzten Sendung hat man ihn in der Öffentlichkeit nie wieder gesehen. Bis
und er hat ja auch immer, muss man dazu sagen, sein Privatleben auch extrem unter Verschluss gehalten.
Unglaublich.
Also der ist ja wirklich gegen alles vorgegangen, so intern, was irgendwie ansatzweise irgendwas über das, wie er hinter der Kamera ist, sagen kann. Also der hat auch krasses Rechtsteam, glaube ich, hinter sich.
Ich wollte gerade sagen, es ist kein Geheimnis, dass der Mann Juristen beschäftigt, die alles verklagen, was nur irgendwie mit seinem Privatleben zu tun hat. Also wenn ein Bild von seiner Frau aufgetaucht ist, verklagt. Von seinen Kindern verklagt. Also den Mann gab es nur öffentlich, da hat er viel Wert drauf gelegt, er wollte seine Frau und seine Familie schützen, hat er auch geschafft. Das war eigentlich der perfekte Abschied. Man wusste im Hintergrund, er macht noch viel, seine Produktionsfirma ist bei ProSieben und RTL ganz fett noch im Game, produzieren ganz viele Showformate, aber ihn selbst hat man nicht mehr gesehen. So, jetzt gab es 3 Tage vom 1. April, gab es ein Video, wie Elton, sein Ziehsohn, also man muss auch sagen, Elton war der Showpraktikant bei TV Total und Stefan Raab hat ihn richtig berühmt und famous gemacht, ist auf so eine einsame Insel gefahren, hat Stefan gesehen und dann hieß es so, okay, wenn wir innerhalb von 3 Tagen es schaffen, was, 6 Millionen Follower zu generieren?
So 9 viel Millionen wie Follower. Pamela Reif.
Okay, krass, ja.
Und
dann kommt er zurück.
Innerhalb von drei Tagen. Und da dachte ich mir schon, okay, wie weit im Voraus, also wie viele Wochen oder Monate ist das vorproduziert? Weil A, wird der sich ja nicht die Blöße geben für den Fall, dass es nicht funktioniert mit diesen 9 Millionen Followern, was es ja auch nicht hat, dann irgendwie einfach im Nirgendwo zu verschwinden, sondern es wird wahrscheinlich 2 Videoversionen nach dem 1. April geben. Also für mich stand immer fest, es gibt 3 Optionen, die passieren. A, es ist ein kompletter April-Scherz, weil es ja der 1. April ist und danach passiert gar nichts, konnte ich mir aber nicht vorstellen, weil wozu dann der ganze Budenzauber, dann bringen ihm die Follower ja auch nichts. B, es gibt 2 Videos, nämlich eine Videoversion für wir schaffen diese 9 Millionen Follower und eine Videoversion für wir schaffen sie nicht. Beide haben aber vermutlich dasselbe Ziel, nämlich diesen Boxwettkampf, der jetzt das 3. Mal stattfinden soll. Und das Witzige ist ja auch, da hast du dich bestimmt auch schon reingelesen, dass auf seiner Mütze, ne, diese Buchstabenkombination, die er aufhatte, dieser Begriff oder diese Abkürzung von diesen Buchstaben wurde schon von seiner Produktionsfirma rechtlich geschützt. Das heißt, man kann sehr stark davon ausgehen, dass er irgendein neues großes Ding auf jeden Fall macht. Jetzt ist aber die Frage, Julian, warum tut er das?
Richtig, Jana. Das ist die einzige Frage, weil der Mann, wenn man überlegt, aus Geldgründen, auf gar keinen Fall. Der Mann hat so unglaublich viel Geld in seiner Karriere verdient, weil er noch zu einer Zeit Fernsehen gemacht hat, als er die großen Schubkarren ran und raus gefahren haben. Der hat mit seiner Produktionsfirma irre Erfolg. Das kann es auf keinen Fall sein. Er hatte den perfekten Abschied, wie ich fand. Er hat gesagt, war immer sein Plan, mit 50 von der Bildschirmfläche zu verschwinden. Das hat er geschafft als jemand, den man immer noch gerne gemocht hat. Da war nicht dieses Thomas Gottschalk-Gehen im Sinne von, oh, Bro, jetzt hör endlich mal auf, du zerstörst dir deine ganze Legacy. Nein, es war der perfekte Absprung. Man hat zum Schluss die letzten TV-Total-Folgen eben schon angemerkt, okay, so richtig Bock hat er nicht mehr, ist ihm aber verziehen, weil der Mann einfach Zeit seines Lebens abgeliefert hat. Und jetzt, genau wie du es auch schon richtig angesprochen hast, war der ja 2-mal, er wollte Boxweltmeisterin werden und hat, glaube ich, 2001 und 2004 oder so, nagel ich mich jetzt nicht auf die Daten fest, gegen Regina Halmich geboxt. Da hat er verloren. Nicht,
sie
nicht
ist Profiboxerin gewesen, sie ist
Weltmeisterin,
auch eigentlich nicht mehr, genau. Ja. Sie ist ja eigentlich auch nicht mehr aktiv sozusagen. Die ist ja auch schon, wie alt ist die Frau? Also alt auf jeden Fall.
Mitte 40, Anfang 50,
genau.
Irgendwie sowas.
Die hat ihm ja auch schon da die Nase gebrochen, also er hat 2-mal hart gegen sie abgelost. Ja. Dann ist halt jetzt die Frage auch, warum? Also warum ein drittes
richtig.
Mal? Warum gegen dieselbe Person?
Ja, warum überhaupt Boxen? Der Mann ist, also ich konnte das damals verstehen, weil es natürlich irre war. Also das hat den Zeitgeist getroffen, Frauenboxen kam da so auf, das war ja eine krasse Männerdomäne und zufälligerweise hat in Deutschland die beste Boxerin der Welt gelebt, Regina Halmich, die da alle, ich kenne mich in den Boxen nicht aus, aber irgendwie alle Gürtel hatte und Stefan Raab dachte, wenn er gegen die gewinnt, ist er ja auch Boxweltmeisterin. So, das war ja immer sein Gag und fanden auch alle witzig und das hat er 2-mal gemacht. Ich habe danach auch so ein, das ist nur gar nicht so lange her, von Regina Halmich ein großes SZ-Interview gelesen, als es eben darum ging und sie meinte, na klar habe ich das gemacht, des Geldes wegen, weil es zu einer Zeit war, wo man halt mit Profiboxsport als Frau nichts verdienen konnte, da hat man die Publicity gerne mitgenommen und das ganze Geld, natürlich habe ich das deshalb gemacht.
Würde doch jeder wahrscheinlich machen.
Richtig, genau. Und sie wusste auch, naja, viel passieren kann ja nicht, da kommt so ein leicht übergewichtiger Showtrottel, der da, weißt du, also was soll passieren? Das ist auch der einzige Grund, warum Regina Halmich auch jetzt immer macht, des Geldes wegen natürlich. Und ich glaube jetzt bis zum Schluss irgendwie nicht so ganz genau, dass es wirklich ein Boxkampf sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie eine krasse Show noch einmal kommt. Ich traue dem Braten noch nicht ganz.
Du konntest ja Tickets kaufen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja, ja, doch, weiß ich.
Die Frage ist, wie ist das rechtlich, wenn du jetzt sagst, da können sich Menschen Tickets kaufen für einen Boxkampf. Muss dann nicht eigentlich auch ein Boxkampf stattfinden? Also du kannst dann ja nicht einfach sagen, ja nee, wir machen heute jetzt hier ein Musical oder so.
Das frage ich. Eventuell nächste Woche ab 10. Mai, nee Quatsch, 10. April.
Nee, das dauert noch ein bisschen.
Ein Fall für Sophie. Ab 10. April kommt's online. Ich werde aber nochmal darauf eingehen, weil viele Fragen gekommen sind. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Ich glaube nur nicht, dass Stefan Raab wirklich nur einmal kommt, um dann Boxkampf zu machen. Aber allein schon, dass wir darüber jetzt fast 10 Minuten quatschen.
Wenn es dann so wäre, dann ist es nämlich, glaube ich, doch wegen des Geldes. Und das kann ich mir,
aber
also,
nicht bei Stefan
weil du
Raab
vorhin meintest,
ah,
das kann
Fall.
Nicht sein wegen des Geldes und so, da wäre ich mir nicht so zu 100%ig sicher, weil nur, weil du viel Geld verdienst mit einer Produktionsfirma, ich meine, bestes Beispiel sind ja Fußballerkarrieren, wie viele Fußballer sind einfach dann mit 40 pleite, weil sie dann mit dem ganzen Geld, was sie haben, nicht langfristig kalkuliert haben.
Da gibt es aber einen großen Unterschied. Fußballer verdienen wahnsinnig viel Geld zwischen 20 und 35. Und in diesen 15 Jahren haben die sich einen Lebensstil angeeignet, den sie nicht einfach so aufgeben wollen. Und dann, wenn sie dann aber nicht Trainer oder TV-Experte werden, nur weil du in einer Sache gut warst, muss ja nicht heißen, dass du in allen Sachen gut bist, lässt du den Lebensstil gleich, aber du hast keine Einnahmen mehr.
Genau. Im Falle von glaubst du, dass das einem Raab nicht passiert?
Na, weil er weitergemacht hat.
Ja gut, der hat jetzt bis 50 weitergemacht, aber A, hat er mit 20 nicht die Summen verdient wie ein Fußballer mit 20. Der hat ja viel später angefangen, solche Kohle zu machen.
Aber hundertprozentig.
Als Viva-Moderator machst du keine 15
also damals hat,
Millionen
nein,
im Jahr.
Das macht man auf keinen Fall. Aber der ist da so richtig gewachsen, der hat es richtig klug gemacht, dass der sehr schnell eine Produktionsfirma gegründet hat. Der hat gerade, also der steckt ja so krass oder ist drin gesteckt, so krass bei Brainpool, die Kölner Produktionsfirma, die fast alles gemacht hat. Da hat er gerade seine Anteile verkauft für aberwitzige Millionensummen. Der Mann hat Geld ohne Ende. Also ich kenne auch Menschen, die noch mehr in der Showbranche drinstecken und die wissen, dass der auf keinen Fall es aus finanziellen Gründen macht. Der muss einer der wenigen sein, die so viel Geld verdient haben, dass sie keinen einzigen Tag mehr arbeiten müssen. Also dafür gebe ich dir Hand und Siegel drauf.
Tja, dann ist es wohl die klassische Midlife-Crisis. Warum Richtig. Sonst würdest du deinen Seelenfrieden oder vielleicht auch einfach dieses Gefühl von, ich werde nicht mehr gebraucht, ich bin nicht mehr relevant, ne, ich spiele nicht mehr mit.
Aber auch das stimmt ja nicht ganz. Also es war ja seine freie Entscheidung, das zu machen und seine Produktionsfirma hat richtig bis zum heutigen Tag, seit 9 Jahren, seitdem er weg ist, also auch wenn er nicht mal das Frontgesicht war, richtig viele teure Produktionen gemacht, die zum größten Teil auch funktioniert haben. Also,
die sich aber nicht um ihn drehen, weißt du, als Mensch
genau,
der Öffentlichkeit.
Genau, aber wollte ich gerade sagen, aber das war ja auch seine bewusste Entscheidung. Alle haben gesagt, bitte komm zurück. Wie oft hat das schon geheißen? Stefan Raab, bitte komm zurück, mach's nochmal, bitte komm, Stefan Raab. Aber hat er gesagt, nee, ich habe das gesagt. Und warum, wenn er aber zurückkommt, das ist ja meine Frage, warum, wenn er zurückkommt? Also der hätte ja, wenn man dem Wetten das angeboten hätte, also weißt du, hätte das ja auch machen können.
Naja, ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn du eine Partnerin hast und Kinder und du bist immer unterwegs, du bist immer auf Produktion, du bist immer in der Öffentlichkeit, dein Privatleben ne, wird immer irgendwie durchwühlt und du musst dagegen angehen. Das ist ja auch wahnsinnig stressig für die komplette Familie und vielleicht gab's, das weiß man nicht, aber vielleicht gab's den Deal, ey, wir verdienen so viel Kohle, kannst du nicht mit 50 Schluss machen? Dann sagt er, ja klar, mache ich, der Seelenfrieden willen. Merkt dann aber in den letzten 10 Jahren, Alter, mir fehlt es so sehr, nicht nur, dass ich eine Firma habe, mit der ich Geld mache,
Verstehe
sondern
aber
auch,
warum
dass
dann
ich
Boxkampf?
Selber
warum
spiele.
Warum nicht eine Show? Weißt du, warum nicht eine Show? Stefan Raab könnte jede Show der Welt moderieren, die er will. Weil er so ein Standing hat in Deutschland, sowohl bei der Zuschauerschaft als auch in den Medienkreisen. Der ruft die Programmdirektoren an, jeder würde sich darum reißen, mit Stefan Raab eine Sendung zu machen. Warum nicht das? Warum ein Boxkampf? Und daran glaube ich eben nicht. Ich glaube, da kommt noch was, weißt du?
Und dann eben auch mit diesen Buchstaben halt.
Richtig. Also das
aber glaubst du, er wird wieder mit einer Show, also so einer klassischen, von der Art her wie TV Total oder so, zurückkommen? Ich glaube, das ist zu sehr aufgewärmt dann auf eine Art. Also da kannst du es auch anders nennen und branden.
Also ich glaube, dass es was Einmaliges ist. Wirklich, um es nur mit allen zu zeigen, so, warum auch immer. Aber
und das denke ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen, weil warum, was willst du allen zeigen, wenn du schon alles gemacht hast? Also so ein Stephen Hawking muss es ja auch nicht allen zeigen, weil jeder fucking Mensch weiß, wer Stephen Hawking ist oder ein Albert Einstein, also um das jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren. Aber auch eine Beyoncé, die muss es ja keinem mehr zeigen oder eine Taylor Swift.
Ja, aber trotzdem also, kommt Beyoncé noch zurück und macht halt ein Country-Album, weißt du? um es allen
aber
zu zeigen,
sie zurück, dass auch, sie hat ja noch nie eins gemacht.
Doch, gerade eben.
Sie war
und
ja,
sagt, und sagt,
ja, ja, aber sie ist ja nicht zurückgekommen, sie hat ja nie aufgehört. Sie hat einfach ja, ein Country-Album gemacht, weil sie noch nie ein Country-Album gemacht hat, aber
genau,
sie hat ja nicht aufgehört
von, hey,
und dann
euch
gesagt,
jetzt alle, ich
bin
die erste Schwarze, die ein Country-Album macht. Also die kommt ja auch mit was Neuem nach dem,
ja,
dem letzten Album.
Genau, sie hat halt nie ihre Karriere beendet und ja, gesagt, so, ich bin raus für immer und kommt dann nach 10 Jahren zurück. Das ist ja der große Unterschied. Das heißt, es hat ja schon was vom, es hat ja irgendwas mit Ego zu tun. Es muss ja irgendeine Art von Ego sein. Deswegen, ja, es wird spannend. Ich kenne persönlich auch niemanden, der irgendwie ein Ticket für diesen Boxkampf hat. Aber ich bin umso gespannter, was uns da erwarten wird. Und ich meine genau das, dass er es geschafft hat, dass wir jetzt in unserem Popel-Podcast seit 15 Minuten darüber reden, was jetzt genau da Phase ist. Und genauso wenig wissen wir alle anderen auch. Das ist ja, ja auch das, was es ausmacht am Ende des Tages.
Ja, finde ich auch. Ja, ich bin wirklich super gespannt, was da passiert. Und ich finde es auch geil, dass es noch so Medienriesen gibt, weißt du, die so viel Kraft haben durch ihre Legacy, dass da eine ganze Nation drüber spricht. Also das halte ich ja irgendwie auch für was Gutes.
Ja, ich habe da jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, das hast du ja mit allem. Also du kannst auch über jemanden wie im Dschungelcamp, einen 24 Tim, hat auch die ganze...
Ne? Sagt mir zum Beispiel gar nichts.
Ja. Mach nichts. Sag, glaube ich, den meisten was, die zuhören. Aber ich zum Beispiel, ich persönlich bin überhaupt kein Stefan Raab-Fan. Ich habe auch gar kein Wissen so richtig über ihn. Ich habe auch TV Total nie geguckt. Und auch VOGUE-WM und sowas, das sind alles TV-Formate, von denen ich absolut keine Ahnung habe. Ich weiß, dass die existieren und dass er ein großes Standing hat, aber da geht es mir dann wie dir mit 24 Tim. Und mir persönlich geht das jetzt auch am Arsch vorbei, ob der wiederkommt oder nicht. Aber ich finde das, was daraus passiert, super spannend. Also
ja,
dass es eben viele spannend finden und dass sich viele, ich ja dann auch, weil wir in dieser Medienbranche sind, sich darüber Gedanken machen und öffentlich diskutieren und so. Und mich interessiert ja immer, wie ständig das dahinter, was ist der Antrieb? Und ich glaube, da werden wir noch ein bisschen was zu erleben haben. Da wird noch ein bisschen was kommen. Auf jeden Fall spannende Sache.
Komm, gerne, deine erste Frage.
Ich muss meine Notizen aufmachen. Meine erste Frage. Welcher Prozess in der Küche ist deutlich nerviger, als er oft dargestellt wird, für dich persönlich?
Jana.
Ich sag dir mal kurz, wie ich auf diese Frage kam. Ich stand gestern in der Küche und habe so ein Rezept gekocht und während ich angefangen habe zu kochen, habe ich festgestellt, dass die Kartoffeln in diesem Rezept Pellkartoffeln sein sollen. Und ich habe mal wieder festgestellt, als ich die Scheißdinger gekocht habe, nochmal gekocht habe, abgegossen habe, meine Gabel da reingesteckt habe und angefangen habe, mit diesem Messer diese Schale abzupulen, was für ein unfassbar nerviger Prozess das ist. Du kriegst nie die komplette Schale ab, es dauert ewig, dann klebt dir diese ganze Kartoffelstärke am Finger, das greift ja auch die Haut dann immer so an, diese ganze Schale, die Kartoffel sieht wirklich danach aus, als wäre die einmal durch einen Schredder gekommen, weil du natürlich nicht perfekt schaffst, nur die Schale abzuziehen. Der ganze Prozess wird unnötig verlängert und ich finde trotzdem, die Kartoffel hinterher schmeckt jetzt nicht um 10 Klassen besser, als wenn ich sie erst geschält und dann gekocht hätte. Und ich frage mich immer, warum so ein Riesending aus Pellkartoffeln gemacht wird, aber niemand darüber spricht, wie scheiße eigentlich der Weg dahin ist.
Finde ich auch. Also ich sitze hier jetzt einen Steinwurf vom Bundestag entfernt und ich bin kurz drauf und dran, da mal rüber zu laufen, dass sie dagegen auch mal was machen. Dass sie auch mal, weißt du, uns nicht vergessen. Ich finde das so toll, dass du da sowas aus der Pistole schießt. Mir würde spontan einfallen, ich finde in der Küche scheiße, wenn man so Bistro-Baguettes aus dem Ofen rausholt, dass der erste Biss so unglaublich heiß ist und diese Werbung zu
gewinnen,
was anderes.
Jedes Mal so Bläschen am Gaumen hat. Jedes fucking Mal. Vor allem, du kannst sie, das ist ja auch so, das ist ja so ein Täuschungspaket. Du kannst sie ja anfassen von außen.
Ja,
dann
ist nicht.
Dann sind die gut warm. Und dann, wenn du da die Zähne reinklopfst, dann denkst du dir, alter Vater. Jetzt habe ich mich aber wirklich,
Bistro-Baguette ist auch so krass, weil manchmal denkt man auch von außen, okay, das ist jetzt perfekt und dann beißt man so ein knuspriges Brot rein, dann ist aber innen noch alles kalt, gefroren gefühlt.
Ja, ja.
Aber Jana, ich kann ja nichts anderes sagen, außer Bistro-Baguettes. Und
finde ich gut. Ne? Also ich glaube, damit kann auch so ziemlich jeder relaten. Und Bistro Baguette, muss ich sagen, ist für mich auch eine krasse Kindheitserinnerung.
Absolut.
Es gibt so Kindheitserinnerungen, wo ich mir jetzt aus heutiger Sicht denke, ach krass, das würden, ich sag jetzt mal übertrieben gesagt, so Dinkeldörte-Muttis, die würden da heute einen Shitstorm drüber verfassen. Aber für mich ist wirklich so diese schönen TK-Baguettes und dann hat Papa oder Mama da noch extra Soße drauf gemacht und nochmal so extra Salami und dann durftest du irgendeinen besonderen Film gucken oder so. Und das war wirklich immer eine geile Sache. Genauso wie, kennst du von Aldi, die kosten glaube ich so 59 Cent, das sind so Puddings, wo oben nochmal so Schaum drauf ist. Die gibt es in Schoko und in Vanille. Oder 19 Cent kosten die sogar beim Aldi. Nicht Dani-Sahne, das ist ja schon ein Qualitätsprodukt. Das sind wirklich so eine richtigen Billo-Dinger, so eine etwas länglichen, schmalen. Und das ist auch so, das ist wahrscheinlich nur Zucker und nur scheiß Kacke. Aber jedes Mal, wenn ich die sehe, ich fühle mich wie 5. Das ist wirklich so.
Ja. Ich bin auch aus einer Aldi-Familie raus. Also bei uns wurde nur bei Aldi eingekauft. Und ich fand immer witzig, dass so die anderen Kinder teilweise in der Schule dann die Originalvariante davon hatten. Weißt du, von, keine Ahnung, Snickers oder so, gab es ja von Aldi dann irgendwie die anderen. Aber
da kann man nur sagen, die Eltern haben schlecht gewirtschaftet, weil wir wissen das mittlerweile alle, dass das alles aus demselben Werk kommt, nur eine andere Tüte ist, aber dafür das Doppelte kostet.
Ja, fand ich auch. Ich war immer gern Aldi-Kind.
Lidl mag ich auch gern, wenn es zum Beispiel ums Obst geht. Hattet ihr nicht? Weil gibt es in Bayern keinen Lidl?
Doch, schon, aber nicht da, wo ich gewohnt habe. Bei uns gab es nur Edeka und Aldi eben. Und wir waren eine Aldi-Familie. Ja.
Ja. Ja, Aldi, ich meine, Aldi ist ja auch, wenn man sich das historische Aldi anschaut, ist Aldi ja eigentlich eine Bank. Aldi war nämlich einer der ersten Supermärkte, die es damals mega smart gemacht haben mit ihren Lieferanten. Es war früher so, dass du große Mengen, die geliefert wurden, immer vorher zahlen, also es wurde ein Preis festgelegt vom jeweiligen Zulieferer und dann hast du jetzt da deine, weiß ich nicht, 20 Paletten Bananen bestellt und die kosteten dann pro Palette, weiß ich nicht, 10 Euro, ist jetzt fick ausgedacht. Und dann war es aber häufig so, dass die jeweiligen Supermärkte noch versucht haben, so Deals zu machen. Haben gesagt, ja, wenn wir ein bisschen mehr nehmen, können wir es dann günstiger kriegen und dass die Lieferanten wirklich permanent sich damit auseinandersetzen mussten, dass die Supermärkte sie runterhandeln wollen, wie es ja bis heute so ist.
Ja, ist auch nicht Aldi, so geil, ne? Für die Bauern ist es ein bisschen voll schwierig, aber ja.
Und Aldi war der erste Supermarkt damals, der gesagt hat, wir zahlen euch den Preis, den ihr verlangt, wir machen hier keine Deals, wir versuchen nicht, euch runterzuhandeln, wir werden nicht ständig die Preise ändern, aber dafür zahlen wir euch erst die Kohle 2 Wochen später, also 2 Wochen nach der Lieferung. Was dazu geführt hat, dass sie den Cashflow hatten. Die hatten also 2 Wochen lang mehr Geld zur Verfügung, wie so eine Art, als hätten sie eine Art Kredit bekommen von den Leuten und haben es damit geschafft, von der Sache, wie sie gewirtschaftet haben, so viel Kohle zu machen, weil sie einfach dann schon verkaufen konnten zu diesen Preisen und dann erst hinterher ausbezahlt haben. Und es hat so krass zu diesem Erfolg geführt, weil die Aldi-Familie ist ja eine der reichsten Familien.
Albrechts.
Und ich finde es total spannend, wenn man sich erstmal reinliest. Lukas musste nämlich mal. Lukas macht ja so Datenanalyse und schreibt ja auch mit Hilfe von so künstlichen Intelligenzen Programme und Analyse-Tools. Und Aldi war tatsächlich mal ein Kunde von ihm und wollte gerne von ihm ein Tool entwickelt haben, was berechnen kann, wenn du eine neue Aldi-Filiale gründest in irgendeinem Bezirk oder so, welcher Standort anhand der Einwohner, anhand der Anbindung, anhand der Auslastung, anhand der Konkurrenzsupermärkte, die sich in der Nähe befinden, der beste Standort ist. Und dafür sollte er ein Programm entwickeln und hat sich da auch mit dieser Geschichte und so viel befasst. Und das finde ich finde das immer mega, wenn man sich bei sowas mal reinliest.
Boah, Lukas, der kann ja jeden Betrag der Welt verlangen mit so krassen
Das ist auch
oder?
Gestört. Also der macht so coole Jobs teilweise. Zum Beispiel ein Kunde von ihm war auch mal die Eisenbahn in Schottland. Die ist nämlich nicht so, wie wir das hier mit der Deutschen Bahn haben, so eine Art staatliches Unternehmen, sondern privat. Und die Eisenbahn, da saßen wir beim Asiaten, das weiß ich noch. Und er so, ja, du willst nicht wissen, was die von mir wollen. Ich so, ja, was denn? Ja, ich soll den Programm entwickeln, was ihnen sagt, warum sie so wenig weibliche Mitarbeiterinnen im Schienenverlegen haben. Und er so, ja, warum wohl? Weil es die fucking Bahn in Schottland ist und Schienenverlegen in Schottland, mal abgesehen von der körperlichen Kraft, halt nicht so viel Spaß macht und das halt auch als Frau in der Regel mit so einem 60-Kilo-Mäuschen schwierig ist und wahrscheinlich so Knochenjobs, ich meine, wo wir beim Thema Feminismus und Gleichberechtigung sind, ich meine, wie viele weibliche Straßenbauer siehst du oder ne, weibliche, ich habe keine Ahnung was, in dem
Fall. Wir pfeifen mal viele hinterher.
Genau, ja. Naja, auf jeden Fall sagt er dann auch so, ich brauche den nicht mal im Programm schreiben. Ich kann den einfach sagen, Leute, denkt doch mal um die Ecke. Aber natürlich hat er dann trotzdem Programm geschrieben. Oder jetzt haben die gerade sowas mit E-Ladesäulen. Und diesen ganzen Pitch-Prozess, ne, die sind dann irgendwie mit einem größeren Team dran. Oder, egal, das geht jetzt ja auch viel zu sehr in die Tiefe. Aber auf jeden Fall auch ein sehr spannender Beruf, weil man sich gar nicht vorstellen kann, was man mittlerweile eigentlich mit Programm alles Mögliche analysieren kann.
Ja,
also das ist wirklich krass.
Ich habe letztens, das ist noch ganz, also das ist wirklich so das Gegenteil von sowas, habe ich meinen Programmchef in sein Zimmer geholt, weil es eine Beschwerde über mich gab.
Was passiert? Schon wieder?
Von so einer erzkatholischen Frau aus Stuttgart, weil meine Sendung ja in ganz Deutschland ausgestrahlt wird. Also auch in Stuttgart.
Wegen dem Jesuswitz?
Wie? Hast du den gehört?
Warte mal, du hast doch ein Video drüber gemacht.
Nee, das nicht. Sondern ich, also ich habe, da war so ein Ton von, ich weiß gar nicht, wo der herkam, ich fand den Ton irgendwie cool, da ging es um so Osterbräuche in anderen Ländern und dann hat halt jemand mit polnischem Hintergrund gesagt, ja, bei Ihnen ist in Polen ist es so und hat sie genauso gesagt, da kommen dann immer die Männer zu den Frauen und die Männer spritzen dann die Frauen ab und dafür bekommen dann die Männer von den Frauen Schnaps.
Was, womit spritzen die Frauen ab?
Mit Wasser? Mit Wasser, genau. Aber sie hat nur gesagt, spritzen die ab.
Mit einem Gartenschlauch oder wie?
Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Es ist mir ja auch scheißegal. Ich will schon wissen,
wovon wir hier reden.
Das hat sie ja nicht gesagt in diesem Ton. Du bist dann nur spontan aufgegriffen und meinte, dass die Männer die Frauen abspritzen, halte ich für legitim. Schließlich wurde auch bei Jesus genagelt. So, ist ein okayer Gag. kann man machen. Ja. Und dann hat sie wegen so eine ellenlange Mail darüber geschrieben, wie das sein kann und dass man sowas Heiliges wie Ostern nicht so in Dreck ziehen braucht. Und mein Programmchef fand das einfach so witzig.
Ja, das ist ja total
schlimm. Dass wir dann gemeinsam die Mail an die Frau geschrieben haben, das fand ich wirklich sehr schön.
Was habt ihr dann geantwortet?
Dass man das auch mal 5 Grad sein lassen sollte und dass es jetzt ja wirklich nur ein kurzer Wortwitz war und wir ihren Glauben respektieren, aber da muss ich auch respektieren, dass man da eben als Moderator auch mal einen kurzen Witz da reinschreibt.
Das finde ich auch, das finde ich auch immer so spannend an diesen ganzen Debatten mit diesem bitte habt doch Verständnis für mich und das soll respektiert werden, ja, aber dann doch du auch für mich. Und so wie ich respektiere, wenn du sonntags in eine Kirche rennst oder wenn du ein Tischgebet sprichst oder whatever du tust, kannst du ja genauso respektieren, dass ich keinen Glauben habe und deswegen einen Witz machen darf.
Wir haben auch so eine Hörerin, ich weiß nicht, ob wir sie noch haben oder hatten, die hat mir ständig, oder nicht ständig, aber eine Handvoll Mal geschrieben, der hat immer so Sendungen von mir kommentiert, also von unserem Podcast. Und und man hat echt so eine Kurve gesehen, wie sie mich immer mehr scheiße fand. Und dann
oh Gott. Und ich also glaub, unseren Podcast.
Richtig, unseren Podcast, ja. Und ich weiß nicht mal das letzte Thema, worum es da ging. Ich glaube, das war beim Thema der Landwirte oder irgend so einen anderen Streik und dann hat sie geschrieben, ja, ich muss auch einfach mal akzeptieren, dass es andere Meinungen gibt und wie schrecklich das ist und dass man hier in Deutschland gar nichts mehr sagen darf. Ich persifliere das jetzt und dann habe ich geschrieben, siehst du, ich respektiere deine Meinung, aber dann kannst du doch auch meine Meinung einfach akzeptieren, das ist doch so einfach. Und darauf hat sie dann aber nichts geantwortet und ich denke mir mal so, ja, Meinungsfreiheit heißt hier nicht, dass man alles sagen darf, ohne dass es kommentiert wird. Weißt du, Meinungsfreiheit heißt, also wenn man Meinung verbieten würde, dann dürfte man...
Dass ich nicht verfolgt werde für meine Meinung am Ende
genau,
des Tages.
Dass man wirklich eingesperrt wird. So Russland zum Beispiel, da darf man seine Meinung nicht sagen. Ne? Da wird man 16 Jahre ins Gefängnis gesperrt teilweise, wenn man da irgendwas gegen den Krieg sagt. Das finde ich immer so witzig, so Double Standards, wie man das bei einem anderen anprangern kann, aber in demselben Atemzug nicht mehr, dass man exakt dasselbe macht, was man dem anderen vorwirft, finde ich immer witzig.
Ich muss da gerade an ein Gespräch denken, was ich mit Nena hatte, Schink, du kennst sie auch, du hast sie ein bisschen mal durch den Dreck gezogen, aber du hast mal ein Foto von ihr gepostet zusammen mit Amthor, genau. Ja. Und ich kenne sie, weil ich bei dem Debattenformat war, wo sie meine Gegenspielerin war sozusagen. Mhm. Und sie ist ja eher ein konservativer Mensch, hat auch eine konservative Meinung und schreibt natürlich, also sie ist eigentlich Wirtschaftsjournalistin, aber ist jetzt bei der Bild und hat ja auch für Bild dieses Viertel nach acht Ding. Und du merkst schon diesen Sprech auf eine Art und Weise. Sie ist privat ein super angenehmer Mensch und ich tausche mich richtig gerne mit ihr aus. Aber ich teile auch oft ihre Meinung nicht zu Dingen, die sie schreibt. Und unter anderem zieht sie sich gerne immer wieder an dieser Nummer hoch, dass 42% der Deutschen das Gefühl haben, ihre Meinung nicht mehr öffentlich sagen zu können und deswegen die Meinungsfreiheit in Gefahr sei. Und ich weiß natürlich auf eine Art und Weise, wie also wie auch der Art von Journalismus, die die dann teilweise bei der Bild machen, funktioniert. Und wenn ich die LinkedIn-Posts und so sehe, und dann, also auf eine Art sage ich dann manchmal zu ihr, mein Gott, Nina, du hast es doch wirklich nicht nötig, das dann so zu formulieren. Aber es hat doch nichts da mit Meinungsfreiheit zu tun, dass ich nicht aushalten kann,
richtig,
dass jemand die Meinung, die ich habe, vielleicht dann nicht teilt und gegenkommentiert. Weil wenn es darum bei Meinungsfreiheit geht, dass ich nicht will, dass jemand anders das dann kommentiert, dann haben wir das System nicht verstanden. Weil das ist nicht Sinn der Sache.
Und da geht es dann auch immer, die Rechten sprechen dann ja auch von der sogenannten Cancel Culture, die gibt es nicht. Also nicht in Deutschland, weißt du? Also es gibt zwar dann so eine Twitter-Bubble, die dann sagt, den darf man nie wieder senden oder was auch immer, aber faktisch ist es nicht so, dass, dass Leute, die dann irgendwie rechte Sachen sagen, dass sie ja nie wieder auftreten dürfen, weil ARD und ZDF die dann klein halten. Das gibt's nicht. Also diese Cancel Culture ist eine reine Erfindung der Rechten, die eben genau darauf anspielt, wenn sie, also das ist ja so total kalkuliert, ne? Also was Populisten machen. Also die sagen was richtig, was einfach nicht geht, was tabuisiert wird, was teilweise verfassungsfeindlich ist, dann relativieren sie es zu einem gewissen Grad wieder. Und sagen, aber das, was ihr, was alle gegen uns geschossen hat, das ist die Cancel Culture, weil man nicht will, dass wir weiter unsere Meinung sagen. Aber nee, das ist ein Riesenunterschied, ob du den etwas Antisemitisches sagst oder etwas Homophobes sagst oder so und dann ein brutaler Gegenwind kommt. Dieser Gegenwind ist keine Cancel Culture. Das ist einfach.
Wobei ich sagen muss, ich stimme dir in dem letzten, was du gesagt hast, zu, aber dass es Cancel Culture nicht gibt. Ich meine, wir kennen ja genug Beispiele, in denen Menschen auf jeden Fall jetzt öffentlich nicht mehr so stattfinden, wie sie stattfinden.
Sag aufgrund mal ein
von
Beispiel.
Dingen, die sie gesagt haben. Es ist auch eine Comedian, wie heißt sie? Ich kenne nur das Gesicht. Joanne, die hat, als die ganze Debatte rund um Luke Mockridge war, sich am Anfang, als auch noch nicht klar war, was jetzt abgeht und so, sehr auf die Seite von Luke gestellt, und du hast seitdem nie wieder was von der gehört, weil die halt richtig...
Ich weiß echt nicht, wen du meinst.
Hä?
Ich weiß echt nicht, wen du meinst.
Also. Oh, wie heißt sie denn? Auf jeden Fall, oder hier zum Beispiel... Scheiße, ich und Namen. Ist auch ein Comedian.
Weil was du gerade machst, ist das perfekte Beispiel für meine Argumentation. Also, dass dir jetzt gerade keine Namen anfallen, die von der Cancel Culture betroffen sind, weißt du?
Ich kenne die Person, aber ich kenne die Namen nicht dazu. Ich kann sie dir gern nochmal raussuchen. Das Weil sind halt Leute, die aufgrund von dem, was sie gesagt haben, das ist ein blödes Beispiel, wenn wir jetzt von rechten Menschen sprechen. Also, wie heißt er denn, Mann? Hier, Sänger, super bekannt. Oh, Heinisch.
Andreas Gabalier?
Nein.
Xavier Naidoo?
Ja, danke. So.
Ja.
Findet nicht mehr statt. Aufgrund von dem, was er gesagt hat. Damit sage ich nicht, dass das, was er gesagt hat, gut ist. Aber ist im
Aber vielleicht auch, weil der halt keine Musik mehr macht. Also ich weiß nicht, wann er zuletzt irgendwas rausgebracht hat. Ich weiß nur, dass der ja schon wirklich seit Jahren und Jahren und Jahren, also ich weiß noch, da war ich im Studium gerade 2014, da war der zum ersten Mal mit Reichsbürgern auf der Bühne. Und da ging es bei dem auch noch ewig weiter. Und der saß bei Sing My Song und bei The Voice und weiß ich nicht alles und bei DSDS. Also das ist ja keine Cancel Culture. Der war ja in allen öffentlichen Formaten. Und dann wäre in Corona halt völlig...
Aber der ist doch dann rausgeflogen bei DSDS.
Das weiß ich nicht, aber der ist ja dann, also irgendwann wurde er dann völlig absurd, ne, und hat dann halt, dafür hat er sich dann ja auch entschuldigt in so einem Video, und ich glaube, seit diesem Video hat man halt nichts mehr von ihm gehört.
Nie wieder was von ihm gehört, ja.
Genau, aber vielleicht auch, weil er halt seitdem keine Musik mehr gemacht hat oder weil er erst mal klarkommen musste. Aber zum Beispiel ein tolles Beispiel, über das ich mit dir sprechen wollte, ist halt Til Schweiger. Also ich war nie Riesenfan von Til Schweiger. Irgendwie fand ich seine Filme ganz okay, und keine Ahnung, wir sind ja alle so mit Keinohasen und Zweierküken aufgewachsen. Ich fand, dass Honig im Kopf ein ganz toller Film war, den habe ich gerne geschaut. Und irgendwie, wenn die so früher gekommen sind, dann hat man die im Fernsehen mal angeschaut. Ich bin jetzt nicht extra ins Kino deswegen gegangen. Ich glaube, wir haben keinen einzigen Til Schweiger-Film im Kino angeschaut, aber wenn die so in der Free-TV-Premiere liefen, konnte man die irgendwie nett anschauen. Ich konnte dem was abgewinnen. Ich mochte die Musik immer, die er reingebracht hat. Ich mochte die Ästhetik des Films, und manchmal war es Pipi-Kaka-Humor. Aber ich war jetzt nie ein Til Schweiger Fan, aber ich war jetzt auch kein Til Schweiger-Hasser. Mir war der Mann eigentlich völlig egal.
Ja, Hass ist auch ein sehr starkes Wort.
Genau, aber der muss man schon sagen, der hat
ja
wirklich
krass. Du hast ihn
nicht
abgelehnt.
Genau, aber der hat ja wirklich krass polarisiert und gefühlt, genau, das, mit dem Hass muss man immer vorsichtig sein. Aber es war schon so ein Ding, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Das Feuilleton hat ihn gehasst, das breite Publikum hat ihn geliebt. Und dazwischen gab es irgendwie wenig, aber ich war da dazwischen. Mir war das so völlig egal. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch letztes Jahr im Spiegel.
So geht es mir übrigens mit Stefan Raab.
Okay. Und deshalb habe ich letztes Jahr auch im Spiegel natürlich, ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, diesen Bericht gelesen, als es darum ging, dass bei der Konstantin-Produktion, mhm, bei dem Film Manta Manta 2, dass es da im Set zu Verwürfnissen kam. Also das Til Schweiger, da war ja Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller und muss irgendwie einmal die Hand ausgerutscht sein. Dann ist von dem Klima der Angst gesprochen worden. Dann gab es anscheinend so eine Situation, dass die Schauspielerinnen super unwohl gefühlt haben, weil es eine oben ohne Szene gab, die vorher nicht so
die
abgesprochen
wohl
war.
Nicht nötig auch gewesen sei von,
genau,
vom Drehbuch
und,
her und so. Ja.
Und anscheinend waren eben 50 Leute am Set von 100, die von der Atmosphäre der Angst gesprochen haben. So, das war erstmal das Interview. Und danach war Til Schweiger in Anführungszeichen auch gecancelt. Also auf diesen, man hat das Gefühl gehabt, viele haben nur darauf gewartet, dass das passiert und haben sich dann da drauf geschmissen. Ich kann mich an ein Video von Nora Djirne erinnern, die mit ihm ja Keiner Hase und Zwergküken gedreht hat. Viele sind auf diesen Zug aufgesprungen und meinten, ja, das geht nicht und so, der darf nie wieder ein Filmset betreten, so ungefähr war die öffentliche Einstellung. Und ich fand das erstmal krass. Danach ist rausgekommen, dass eine unabhängige Anwaltskanzlei, ich glaube, die Konstantin-Film beauftragt hat, den Fall nochmal untersucht hat. Und dann ist irgendwie noch rausgekommen, dass nicht 50 Leute auf dem Set zu einer Atmosphäre der Angst gesprochen haben, sondern nur 5. Und der Spiegel musste eine Gegendarstellung schreiben, aber die ist dann gar nicht mehr groß thematisiert worden. Mhm. Und jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre später hat Til Schweiger, das habe ich gehört, weil es mich super interessiert hat, bei Hotel Matze ein Interview gegeben, 3 Stunden lang. Und das fand ich wirklich bemerkenswert, aus dem Grund, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn sowas passiert, dann gibt es diese geläuterten Menschen, ne, die dann sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit wieder zeigen und dann sagen, ja, alles, oh Gott, ich musste mich erstmal finden und ich habe 1000 Therapien gemacht und es tut mir alles so leid und es geläutert. Das hat Til Schweiger aber nicht gemacht in diesem Interview. Also er hat auch gesagt, dass er in Therapie war, wegen seines Alkoholkonsums. Aber er hat viele Dinge ganz nüchtern eingeordnet und meinte, ja, mir ist die Hand ausgerutscht. Das war ein Riesenfehler. Ich habe mich sofort danach entschuldigt. Es gibt keine Entschuldigung dafür, aber das und das und das und das muss man berücksichtigen, um das einordnen zu können. Wie gesagt, es ist keine Entschuldigung, es darf die Hand niemals ausrutschen, aber das ist alles davor passiert und die Person hat die Entschuldigung auch direkt danach angenommen. So. Und dann hat er so erzählt eben, wie das war auf dem Filmset, wer sich gemeldet hat, wer sich nicht gemeldet hat und das fand ich super interessant. Also das empfehle ich jedem, mal das Gespräch anzuhören, weil er war überhaupt nicht sympathisch in diesem Gespräch. Also er hat nicht mehr versucht, sympathisch zu sein. Ich glaube, Til Schweiger weiß auch einfach, dass er kein sympathischer Mensch ist, wenn man ihn jetzt vermutlich nicht kennt. Aber das hatte für mich den Effekt, dass ich ihm das, was er gesagt hat, abgenommen hat. Also, weil er sich eben nicht so angebiedert hat und weil er Dinge eingeordnet hat und Fehler eingestanden hat, aber auch Dinge erklärt hat, die man so nicht wusste. Und ich finde, das ist schon so eine Kultur, die wir haben, dass wir uns gerne empören. Und wenn es dann aber Schritte der Relativierung gibt, die hören wir dann nicht so gerne, weil das würde das Empören, was wir vorher gerne gemacht haben, ein bisschen einordnen. Und das fand ich interessant.
Mir fällt das gerade ganz schwer, darüber zu reden, weil ich kenne seinen Manager und habe mit dem letzten Sommer auf dem Boot verbracht, noch mit Freunden. Und ich glaube, dass wenn du als jemand, der so sehr in der Öffentlichkeit stehst, feststellst, du bist auf einmal nicht mehr gefragt durch Dinge, die öffentlich über dich gesagt werden, die rauskommen, wo Menschen gegen dich praktisch aufstehen und sagen, das war so und so, dann möchtest du am Anfang, glaube ich, in der Kombi mit diesem Alkoholkonsum und auch mit den Sachen, die er da so gepostet hat, völlig besoffen in der Zeit und irgendwelche Lives und so, dann fühlst du dich auch nicht unbedingt in der Situation, dich dann hinzustellen und dazu Stellung zu beziehen, weil gerade auch so letzten Sommer dann natürlich die Frage im Raum stand, was passiert denn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein Til Schweiger, während das alles im Raum steht, zu einem Presseevent gehen würde auf einen roten Teppich. Da würde ja jeder drauf gehen in dem Moment. Ja, was über dich gesagt wird gerade und was sagst du denn dazu und so. Das heißt, du ziehst dich dann ja automatisch erstmal aus der Öffentlichkeit raus und wartest erstmal ab. Und das Problem ist dann ja häufig, wenn dann zum Beispiel so ein Spiegelbeitrag kommt und du in dieser abwartenden Rolle bist, dann wird ja alles, was du dann danach sagst, immer im Kontext dieser Dinge gesehen, die da über dich gesagt wurden und die über dich gerade irgendwie viral gehen. Und du kannst unabhängig davon, ob alles, was über dich gesagt wird, stimmt oder nicht, mit einem Statement auf eine Art, das direkt danach kommt, eigentlich immer nur verlieren, weil es immer wie eine Art Geständniseinräumung und Entschuldigung kommt. Ja,
dann hast du doch gut gemacht, weil das hat er ja nicht gemacht.
Genau, ich glaube, dir bleibt eigentlich, wenn du es smart machen willst, so wie es jetzt gemacht wurde, gar nichts anderes übrig, als so lange zu warten, dass sich wirklich die Gemüter beruhigt haben und das passiert halt nicht nach 1-2 Monaten.
Aber warum kannst du nicht gut darüber reden, weil du mit dem Manager auf dem Boot warst? Also
ich finde, das ist schon ein bisschen was Privates, wenn ich jetzt Dinge erzähle, die Til Schweigers Manager in einem freundschaftlichen Kreis mal im Sommer auf dem Boot erzählt. Also das finde ich irgendwie, hat dann da auch nichts verloren. So, deswegen glaube ich schon auf eine Art und Weise, wenn er möchte, dass es weitergeht, dass er nicht für immer in der Versenkung verschwunden bleibt, bleibt ihm ja nichts anderes übrig, als ein Interview zu geben. Deswegen finde ich persönlich, dass jetzt zum Hotel Matze zu gehen oder wo auch anders hin, nicht wirklich groß, weil du musst ja den Schritt zurück, wenn du zurück auf die Bühne willst, dann musst du den Schritt ja irgendwie zurück machen.
Aber du weißt ja auch, wie es ist. Podcast ist ja so ein super verräterisches Medium, weil Pausen als Pausen wahrgenommen werden, wo du überlegen kannst, weil alles eigentlich ungefiltert rausgehen. Und das
war nicht. Aber du glaubst ja nicht, dass Til Schweiger ein Podcast-Interview gibt, was nicht hinterher einmal zur Freigabe kommt.
Ich weiß von Hotel Matze, dass wenn dann Interviewgast drin ist, ist es take it or leave it. Also es wird nie eine ganze Folge zur Abgabe gegeben. Was da sein kann, ist, hey, bei der Passage fühle ich mich unwohl, schneid die mal bitte raus. Aber es gibt nicht, dass ein Podcast online geht bei Hotel Matze, der in der Abnehmeschleife war. Das gibt's bei dem nicht.
Aber wenn in dem Moment, wo jemand sagen kann, damit fühle ich mich unwohl, schneid es raus, ist es ja am Ende eine Kontrollinstanz. Ob der jetzt das ganze Ding zu hören gekriegt hat oder zwischendurch merkt, da habe ich jetzt Scheiße erzählt. Am Ende des Tages wird ein Til Schweiger sagen können, so mein Freund, das wird rausgeschnitten, weil das geht so nicht. Der wird ja nicht, Hotel Matze wird ja nicht sagen, ah ja cool, du willst mit uns ein Interview machen, Til Schweiger. Nee, aber wenn du mit uns ein Interview machst, dann muss es auf jeden Fall wie ein Live-Zusammenschnitt sein. Dann hätte er das ja nicht gemacht.
Ja, mag sein, dass er Passagen rausgenommen hat, weil er dann, aber der hat die nicht nochmal gehört, sondern er kann sagen, ey, diese Passage, da fühle ich mich jetzt zur Not unwohl. Ist ja auch egal, gebe ich dir, aber trotzdem war das ein 3,5 Stunden Interview und in 3,5, die waren trotzdem online und 3,5 Stunden ist super.
Das musst du erstmal reden können, also.
Genau, das musst du erstmal reden können und da gibt, und so ein abgedrucktes Interview, das geht ja nochmal komplett durch, weißt du? Also das ist für mich der große Unterschied, wenn du jetzt dem Spiegel, was er übrigens auch gemacht hat, ein Interview gibst, dann kannst du auf jedes Wort nochmal schauen, auf jede Formulierung. Dann hast du so viel mehr Macht über dieses Interview, weil du es lesen kannst, weil da keine Pausen drin sind, weil du nicht an der Stelle geschmunzelt hast, wo du nicht hast schmunzeln dürfen, wo du nicht irgendwo ins Schlingern gekommen bist, wo du ins Schlingern kommen darfst.
Ja,
das meine ich damit, weißt du? Und 3,5 Stunden das zu machen, fand ich krass.
Ja, glaube ich auch. Die Frage ist halt, was glaubst du, und das glaube ich eben nicht, wann der nächste Film mit Til Schweiger rauskommen wird. Also ich denke halt nicht, dass wir jetzt diesen Sommer 2 Uhr Kuchen 12 sehen werden oder so.
Das hat er auch gesagt. Er meinte, er ist gerade dabei, was zu produzieren, aber er weiß, dass er es ganz bestimmt nicht mehr mit Konstantin machen wird, weil die ihn halt da so im Stich gelassen haben. Also das hatte da auch angesprochen. Was ich damit sagen will, ist, dass ich jetzt nach wie vor kein Til Schweiger-Fan bin, aber mir das Respekt abverlangt, dass der da so ein 3,5 Stunden Interview gegangen ist, wo er eigentlich viel mehr verlieren kann, als gewinnen kann. Zumindest in meiner Einschätzung als Medientyp.
Glaubst du das?
Mhm. Ich glaub,
was glaubst
immer,
du denn, was in seiner Karriere passiert wäre, wenn er jetzt kein Interview gegeben hätte? Was glaubst du, wie
ich rede
viel
nicht
Öffentlichkeit?
Ich rede jetzt wirklich speziell von einem 3,5-Stunden-Podcast. Ich glaube, wenn der zwei Print-Interviews macht, wo er jedes Wort absegnen kann und wo er von mir aus auch nochmal ein Fernsehinterview machen kann oder ein, keine Ahnung, mittlerweile brauchst du ja auch kein Fernsehinterview mehr. Du kannst auch einfach ein Video aufnehmen und über YouTube und Instagram rausspielen. Auch das würde ja gehen, wo du 28 Versuche machen kannst, weißt du? Du brauchst ja heute als Til Schweiger, brauchst du ja kein Medium mehr, was von extern gesteuert wird, das du benutzen kannst, um deine Message ins Land zu lassen, sondern der hat ja genug Reichweite für sich. Das braucht der nicht. Und jedes Medium würde sich auch draufstürzen. Dessen kann er sich ja sicher sein.
Dass er zu extern gegangen ist, was in erster Linie erstmal irgendwie für ihn eine potenzielle Gefahr sein könnte und sich dem ausgesetzt hat. Da
weil
hast du
eins,
recht, na klar, er hatte
eins,
auch…
Weiß er ganz bestimmt, wenn er ein Video aufnimmt und das wird von allen Medien aufgegriffen, wenn man nur drauf wartet. Also das brauchte er halt nicht.
Mhm.
Das meinte ich damit.
Und glaubst du, er wird das demnächst, also glaubst du, wir werden ihn nochmal auf der großen Leinwand sehen?
Ja, glaube ich schon.
Mhm. Bin ich gespannt. Ach, Julian, wie sind wir jetzt hier bei Cancel Culture gelandet, hör mal.
Weil wir…
Was ist denn deine erste Frage für mich heute, um mal hier ein bisschen Lockerheit reinzubringen?
Ich will da ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ich heute im Radio gemacht habe oder letzte Woche im Radio gemacht habe. Das fand ich unglaublich witzig. Wir sind in Großbritannien und eine Frau hat in ihrem Garten einen Igel gesehen, einen Baby-Igel. Und dachte, oh Gott, dieser Igel bewegt sich nicht mehr richtig, ist ein Baby-Igel, ich muss den irgendwie retten. Und hat dann für diesen Baby-Igel, den hat sie dann mit so Samthandschuhen genommen, ganz vorsichtig, hat sie den in so eine Kiste reingepackt, hat daneben Katzenfutter hingestellt und Wasser und dachte, okay, der macht jetzt mit zu und der wird bestimmt Hunger haben und irgendwann wird dieser Baby-Igel dann auch da fressen und was trinken. Und so am Nachmittag, nach ein paar Stunden, schaut sie dann rein und sieht, oh fuck, dem Igel, dem kann es nicht gut gehen, der hat nichts angerührt, weder Wasser noch trinken, weder Wasser noch Futter, was mache ich mit diesem Igel? Und was hat sie dann gemacht? Hat mit ihren Samthandschuhen den Igel eingepackt, ist zum Tierarzt gefahren und der Tierarzt meinte dann, wollen Sie mich eigentlich komplett verarschen? Das ist ein Bommel von einer Mütze.
Oh mein Gott. What the fuck?
Großbritannien.
Wie fremd, was hat sie geschmissen vorher, ist die Frage, dass sie da einen Igel gesehen hat. Also jetzt mal wirklich. Ich
das
weiß.
Ist wirklich witzig.
Also, war das gefroren und sie dachte, weil der so hart war und war das ein brauner Bommel oder hat sie vielleicht noch nie einen Igel in ihrem Leben gesehen?
Ich weiß es nicht, aber es fand ich wirklich witzig.
Oh mein Gott, so absurd.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal, doch heute, ich bin heute über die Autobahn gefahren und da lag eine Tüte auf der Autobahn und kennst du immer diese Momente, wenn da was liegt, wo du so ein paar Sekunden erstmal brauchst, um zu eruieren, liegt da jetzt ein Tier oder ist das irgendwie ein Essensrest oder einfach nur eine Tüte, also dass man manchmal wirklich so lang einfach nicht rafft, was genau da ist, so witzig, ich hatte als Kind eine Freundin, also die Mutter von ihr war die die Arzthelferin, glaube ich, von meiner Mutter und die kannten sich irgendwie und deswegen waren wir da öfter mal so. Und die Mutter, die war so ein krasser Robbie Williams-Fan, dass sie einen lebensgroßen Pappaufsteller von Robbie Williams in ihrer Wohnung hatte. Und dieser Pappaufsteller stand halt auch immer so, wenn du reinkamst, direkt so zwischen Wohnzimmertür und Eingangstür. Und wie oft ich einfach da war und mich zu Tode erschrocken habe, weil ich halt jedes Mal dachte, da steht einer und das einfach nur dieser blöde Pappaufsteller war. Ich wirklich, es gibt zum Beispiel von mir gibt es auch einen Pappaufsteller, Julian. Und den haben sogar Leute bei eBay Kleinanzeigen verkauft, weil ich ja damals, als Germania noch existiert hat, genau, habe ich die neue, die haben ja kurz vorher noch komplett alles umdesignt und so, neue Uniform, neues Logo, dies und das. Und da habe ich die Kampagne geshootet und da habe ich gesehen, das ist ja ganz oft so, wenn Airlines bankrupt gehen, dass Sachen dann verkauft werden, so alte Trolleys und so ein Zeug und unter anderem auch der ganze Scheiß, der da noch bei Germania Office in Berlin im Keller stand. Und da stand auch eine Pappfigur von mir, die gibt's immer noch irgendwo, geistert die noch bei eBay Kleinanzeigen rum.
Das ist wirklich witzig. Jana, hast du eigentlich einen Wikipedia-Eintrag?
Ich glaube, ich habe mal was gesehen, aber ich glaube, das ist so ein Englischer oder was?
Warum Englisch?
Weiß ich nicht, ich habe mal, warte
ich
mal.
Ich google jetzt.
Also ich glaube, ich habe keinen professionellen Wikipedia-Eintrag. Ich glaube, dafür
nee,
muss
hast
man
du
auch
nicht.
Echt bekannt sein. Und nicht nur so Insta bekannt.
Weil ich hätte gerne einen Wikipedia-Eintrag. Ich sage, wie es ist. Also wenn sich irgendjemand.
Was soll man denn aber da schreiben, was du.
Weiß ich doch auch nicht. Es gibt auch Radiomoderator/Podcaster. Also wenn sich irgendjemand da draußen berufen fühlt.
Ey, ich habe einen Wikipedia-Eintrag. Mit einem Bild vom Wiener Opernball.
Echt? Das hast du aber nicht auf der ersten Seite von Google angezeigt.
Data, Jana Heinisch, Wiener Opernball, JPEG, dein Wissen. Aber da steht dann nur sowas wie Beschreibung. Deutsch, Jana Heinisch, 2019. Datum. Also es geht wahrscheinlich nur um das Bild. Also mein Bild hat einen Wikipedia-Eintrag, keine Ahnung. Ah, ja, das ist seltsam. Ja,
wollte ich nochmal sagen, falls irgendjemand berufen fühlt, einen Wikipedia-Eintrag über mich zu machen, kann mich privat anschreiben, ich erzähle ihm alle meine privaten Dinge. Ich fände das irgendwie cool.
Naja, es ist vor allem dann cool. Oh, Jules hat einen Wikipedia-Eintrag. Nee.
Hat er selbst geschrieben, vermutlich.
Ich glaube, der weiß nicht mal, wie das geht. Nee, guck mal, da steht richtig Text. Das ist ja witzig. Oelze, da steht auch richtig Oelze. Oelze besuchte das Sportgymnasium Magdeburg und war zunächst im Schwimmsport aktiv. So formuliert Jules nicht. Nach einer Verletzung begann er, vielleicht lerne ich hier noch was über ihn. Wir lesen jetzt Jules Wikipedia-Artikel. Nach einer Verletzung begann er als 12-Jähriger mit dem Kanusport. 2011 erreichte er Silber im Einer-Kanadier über 1000 Meter und wurde Achter im Vierer-Kanadier über 1000 Meter bei der Junioren-Weltmeisterschaft. 2013 legte er sein Abitur ab und nahm eine Ausbildung zum Polizeimeister auf. Er wurde Polizist bei der deutschen Bundespolizei.
Das ist ein bisschen spät, oder? Wie alt ist Jules?
Ja, die machen ja länger, weil die haben ja dann im Leistungssport teilweise nur 4 Stunden Unterricht.
Okay.
Und ich habe sogar eine Freundin, die hat 14 Jahre Abi gemacht, weil die haben dann immer, die gehen morgens um 6, also das weiß ich noch bei Jules, die gehen morgens um 6 paddeln, dann haben die so 2 Stunden Schule, dann machen die ihr Nachmittagstraining, das ist so ganz spannend. Und Jules ist auch in eine Klasse gegangen mit nur 8 Leuten. Es war so Sportgymnasium, es waren nur so, es sind nur so 8 Sport, eigentlich voll geil, weil er halt auch meinte, ich musste nie mich so, also was heißt anstrengen, also ich musste nie viel lernen oder sowas, weil ich meine, ja gut, mit 2-4 Stunden am Tag über einen längeren Zeitraum, ja. Klar, du bist später fertig, aber ist ja eh egal, weil du machst ja Sport.
Ja, witzig.
Ja, das wird hier alles, dann steht hier auch, die Qualifikation zu den Olympischen Sommerspielen 2016 verpasste er knapp. Das wird ihn ärgern, dass das da steht, weil eigentlich waren die ja qualifiziert und dann kam ja irgendwie, 2016, nee, stimmt, das haben die verpasst. Die Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele 2020 wurde durch die durch Covid-19-Pandemie bedingten Verschiebungen der Spiele empfindlich gestört. Nach Motivationsproblemen kam es letztlich nicht zu einem Start bei den Olympischen Spielen. Hä, witzig, wer macht sich die Mühe, sowas zu schreiben?
Aber wirklich? Und über uns gibt es keinen richtigen, Jana.
Im Juli 2021 gab Oelze das Ende seiner sportlichen Karriere bekannt. Bei den Olympischen Sommerspielen 2020 war er als Kommentator für Eurosport tätig. Ach stimmt, schön, dass Sie das reingeschrieben haben. Oelze trainierte bei SC Magdeburg bei Trainer Detlef Hummelt. Ja, Herr Hummelt, lustig. Ach, ich stehe auch hier drin, geil, familiäres. Seit 2019 ist er mit dem Model Jana Heinisch liiert. 2021 verlegte er seinen Wohnsitz von Magdeburg nach Berlin-Charlottenburg. Wer auch immer diesen Artikel geschrieben hat, könnte bitte dazu schreiben, dass wir jetzt ein ganz tolles Landhaus haben. Das wäre super.
Jan, genau. Und vielleicht über Jana mich auch einen Wikipedia-Eintrag schreiben. Ich finde das schön.
Oh, es gibt einen Eintrag, weil unten kannst du Einzelnachweise lesen. Und ein Einzelnachweis heißt Susanne Rofling, das Märchen von Jules und Jana. Auf der Taz. Wie witzig.
In der Taz sogar.
Oh mein Gott. Ja. Krass. Das Märchen von Jules und Jana. Jules Oelze ist Weltmeister im Kanadier 2er. Seit er mit dem Model Jana Heinsch liiert ist, ist er berühmt. Olympia ist aber noch nicht. Oh Gott, was für eine scheiß Überschrift. Gut, hören wir jetzt auf.
Wollte gerade sagen. Also,
wenn man erstmal drin landet in solchen.
Wenn man Wikipedia-Einträge vorliest, heißt das für uns, Jana, dass wir wenig Stoff haben.
Ja.
Insofern würde ich sagen, beenden wir das heute.
Ey, meine Schwester, die hört sich Wikipedia-Einträge zum Einschlafen an.
Ja, andere lassen sich auspeitschen. Jeder zu seine Kings.
Okay, Julian, war das jetzt gerade ein privater Einblick?
Nein.
Hey, wir haben noch gar nicht erzählt, dass wir uns heute gesehen haben durch Zufall.
Das stimmt, völlig zufällig. Ich wäre ein bisschen beleidigt, dass du mir nicht geschrieben hast, wenn du schon mal Luftlinie 3 Meter neben mir bist. Dass du nicht sagst, hey, kommst du kurz auf den Kaffee
ich
vorbei.
Ich habe wirklich kurzzeitig überlegt, also ich war ja unterwegs mit Merav wegen des Shoppings und wir wussten dann, dass wir irgendwie bei euch in der Ecke landen, auch wegen Rahaus, weil wir da kurz hin wollten.
Ja,
und ich hatte kurz den Impuls, hier zu schreiben, ey, ich bin gerade bei euch, aber dadurch, dass wir morgens geschrieben hatten, dachte ich mir auch so, was bringt dir diese Info jetzt? Ich persönlich bin ja auch jemand, ich bin ja mal genervt, wenn jemand mich so random zuspammt, das wäre jetzt kein Spam, aber ich hätte mir gedacht, was hilft dir diese Info, dass ich dir sage, ja übrigens, stimmt. Ich sitze gerade im Café bei dir in der Nähe. So, ja. Da hättest du gesagt, ah ja, cool. So, und dann hat gar nichts gebracht.
Okay.
Viel Spaß, Heinisch oder so. Ja. Wir hören uns dann später. Hey, das, also so unnötiger Kommunikationsaustausch.
Ja. Ja. Wie nennen wir die Folge? Jules Wikipedia-Eintrag?
Ich wollte gerade sagen, ja, Wikipedia-Eintrag. Wir nennen einfach Wikipedia-Eintrag.
Oder Raab, Schweiger, Oelze, die großen drei.
Die großen drei, wer ist denn der dritte? Achso, Grab, Schweiger, Oelze, ich habe verstanden. Ja, das,
weil wir über
gut.
Die drei Männer haben wir am meisten
heute
gesprochen.
Heute viel gesprochen. Ja. Ja. Machen wir so.
Das siehst du. Cool.
Gut, Julian.
Wir hören uns am Montag wieder. Wir sind natürlich auch nach wie vor für euch da. Abonniert uns, gebt uns 5 Sterne. Heinrich
Sagt, dass
und Hutter
es uns gibt.
Sind raus.
Sind raus.
Tschüss.
Tschüss.